Willkommen beim Gastrocast All-in No Fear, Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All-in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. Auf geht's in eine neue Woche, an einem wunderschönen Montag. Heute habe ich einen Gast wieder bei mir. Eddie ist heute mein Gast, Eddie Rusch. Und bevor jetzt alle abschalten, es geht ums Thema Steuern. Eddie, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Also, wir müssen das aufklären. Es geht natürlich nicht ums Thema Steuern. Wir würden ja keinen Steuerpodcast machen, am besten noch mit steuerlicher Beratung oder sowas. Das wäre ja ganz, ganz krass. Wir gehen ja einen gewissen, gewissen Weg gehen wir ja schon miteinander. Du warst unser Ansprechpartner, als wir in der Krise den Steuerberater gewählt haben, über den wir jetzt immer so böse reden. Und jetzt bist du heute hier und nicht dein, ich spoiler mal, alter Arbeitgeber. Ja. Und ich glaube, wir haben da ein paar witzige Dinge zu erzählen oder du hast ein paar witzige Dinge zu erzählen. Eddie, magst du vielleicht kurz erzählen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du? Also ganz staubig siehst du ja noch nicht aus, wie so ein typischer Steuerberater, ne?
Ja, ich bin noch relativ jung, süße 27 würde ich mal behaupten.
Oh, niedlich.
Und ich bin Eddie, bin Steuerfachangestellter, jetzt schon seit 7 Jahren. Hab dann irgendwann mal mich von meinem Arbeitgeber befreit und bin seitdem selbstständig tätig. Mach ein bisschen Digitalisierung und Buchhaltungsunterstützung. Und wie so mein Weg, das, was mir halt gefällt, das versuche ich umzusetzen. Und so lebe ich von Tag zu Tag.
Aber du bist nicht, ich spoiler nochmal. Die Reise ist nicht für dich zu Ende als Steuerfachangestellter.
Nein, das ist sie noch nicht. Ich strebe natürlich an, mich weiter fortzubilden. Also ich bin ja sehr zielstrebig. Dementsprechend versuche ich schon, einen Steuerberater zu machen. Das ist auch in naher Zukunft geplant. Gibt halt aber noch Regulatorien, die man einhalten muss. Bestimmte Berufserfahrung, die habe ich dann bald endlich erreicht. Und dann kann ich mich auch entsprechend fortbilden. Und dann, wer weiß, vielleicht baue ich mein eigenes Steuerbüro auf. Natürlich oder hoffentlich mal ganz anders als das Steuerbüro, wo ich zuvor war. Und genau.
Wie bist du darauf gekommen? Also warum machst du dich in so einer, oder ja, also selbstständig gemacht hast du dich ja schon. Du sagst jetzt, okay, ein eigenes Steuerbüro. So, was hat dich angetrieben?
Angetrieben ist eine Sache. Ich würde ja sagen, was hat mich bei Steuerbüros abgeschreckt? Es ist ja, heutzutage ist es wirklich so, man nimmt zu viele Mandanten auf. Man, als Steuerberater sieht man gefühlt nur noch das Geld. Das ist nicht meins, muss ich gestehen. Also wirklich, man nimmt Mandanten auf, ohne dass man Kapazitäten hat. Die Mitarbeiter sind alle komplett ausgelastet. Man unterstützt nicht mehr. Es ist halt einfach nur ein, ich nehme jetzt Mandanten auf und versuche die irgendwie abzuarbeiten. Und wer am meisten zahlt, der kriegt als erstes Punkt. Das ist halt eine Einstellung, die ich überhaupt nicht teile. Also ich bin ja jetzt selbstständig, ich habe schon einen gewissen Mandantenstamm, der wächst und wächst. Aber ich habe mir direkt als klare Richtlinie gesetzt, ich will nur so und so viele Mandanten, dass ich überleben kann, dass es läuft, dass es vernünftig ist. Und natürlich, ganz wichtig, dass ich auch alle vernünftig betreuen kann. Also ich möchte jetzt nicht 1000 Mandanten irgendwie aufnehmen, sodass ich wieder gar nicht hinterherkomme, sondern ich halte meinen Stamm klein, bearbeite alles vernünftig und alle sind glücklich. Also ich lege Mehrwert auf Beratung und Betreuung als Vernachlässigung.
Wir haben uns ja damals kennengelernt, also quasi dein damaliger Arbeitgeber, die Kanzlei, hat uns ja übernommen, als der Steuerberater davor quasi nicht mehr mit uns wollte, weil er Angst hatte, dass wir in die Insolvenz gingen. Und dann sind wir ja über einen Anwalt, der deine ehemalige Kanzlei betreut hat oder der Mitpartner war, wie auch immer, das weiß ich nicht, sind wir dann quasi bei euch empfohlen worden, so nach dem Motto, hier ist ein Unternehmen, das hat große Schwierigkeiten, das steht kurz vor einer Insolvenz und guckt euch das mal an. Und dadurch haben wir uns ja quasi indirekt kennengelernt, weil ihr habt die Lohnbuchhaltung übernommen, beziehungsweise eher ja die FIBU, die Lohnbuchhaltung ist ein anderer Part von euch gewesen. Und somit haben wir oder ich dich ja damals kennengelernt Und natürlich dann auch den Kontakt zu deinem Chef gehabt, also dem Steuerberater, dessen Namen wir hier nicht nennen dürfen oder auch nicht nennen wollen. Und so haben wir uns ja damals kennengelernt. Was war das so für ein Gefühl, zu wissen, okay, da kommt jetzt ein neuer Mandant mit ein paar Firmen, relativ viel Übertragungsaufwand, weil der Vorberater halt, also wir nutzen ja DATEV, der hat ja was anderes irgendwie genutzt, das war ja alles extrem aufwendig. Und dann noch zu wissen, wer weiß, ob es sie in 3 Monaten überhaupt noch gibt, weil wir waren ja nur einen Münzwurf entfernt von einem Insolvenzantrag.
Da sage ich mal so, in erster Linie ist das relativ egal, weil Chef kommt mit einem neuen Auftrag und den hat man dann einfach zu erfüllen. Das ist Punkt 1, also man hat keine Wahl, man macht das jetzt einfach, was gekommen ist. Bei dem besagten Steuerberater war es eigentlich auch schon normal, dass irgendwelche Mandanten gekommen sind, die jetzt vielleicht kurz vor der Krise sind, oder es gab auch schon Mandanten, die zig Jahre nichts gezahlt haben und trotzdem wieder neu aufgenommen worden ist. Also das gab es alles, deswegen war es eigentlich schon nicht verwunderlich. Was man aber dazu sagen kann, ich fand die Zusammenarbeit von Anfang an immer direkt super. Wurden immer alle Belege eingereicht, Rückfragen wurden sofort beantwortet. Und das ist etwas, womit ich gut arbeiten kann. Und so will ich auch arbeiten. Also ich liebe es, wenn Mandanten sich auch mit ihren Zahlen auskennen und sich damit beschäftigen. Und ich praktisch unterstützend tätig bin und vielleicht noch die richtige Richtung zuweise und auch sagen kann, hier und da kannst du noch optimieren. Das ist immer so mein Lieblingsmandat, sag ich mal. Und da kann man auch richtig was erreichen. Aber ein Unternehmer, der seine eigenen Zahlen nicht kennt, schwierig. Ich kann ihm was vorwerfen, aber er kann mir nie beantworten, hey, da kann was nicht sein. Es kann ja sein, dass ich einen groben Fehler mache.
Ja.
Das wird er wahrscheinlich nie herausfinden, wenn er sich mit seinen eigenen Zahlen nicht beschäftigt. Und das Gefühl hatte ich bei dir nie. Also es hat ja von vornherein immer funktioniert. Es lief, alles war top. Und das ist für mich schon der Anreiz, hey, super Mandant, ich mach da mit.
Jetzt haben wir die Krise ja überwunden. Also sonst würden wir heute auch hier nicht sitzen, vermutlich. Wie war so das Gefühl bei dir, weil du bist ja nun nicht mehr, also du bist ja jetzt schon, ich weiß nicht, also schon länger ja nicht mehr dort, also schon viele, viele Monate, ich habe immer ein schlechtes Zeitgefühl, ne? Also böse Zungen würden jetzt ja behaupten, du hast uns mitgenommen, aber die Wahrheit ist ja natürlich die, dass wir ja gesagt haben, wir brauchen etwas Neues und dann sind wir halt diesen Weg gegangen. Vermutlich auch gibt es auch andere Mandanten, die dort wahrscheinlich auch aufgrund einer persönlichen Bindung zu dir gekommen sind. Was war denn so dieses Thema? Warum verlässt du im Prinzip diesen Arbeitgeber, so wie du vorhin sagtest, weil du das Gefühl hast, dass du deinen Job nicht vollumfänglich ausfüllen kannst, weil einfach zu viel ist? Oder ist es auch so ein bisschen so eine Struktur, der du dann angepasst bist?
Also ich sag mal so, ich bin da schon seit August 24 Jahre nicht mehr, ist jetzt noch nicht so lange. Wobei ich in der letzten Zeit auch schon stark meine Stunden reduziert hatte und versucht habe, mein Business nebenbei aufzubauen. Also wenn man es richtig betrachtet, dann bin ich schon fast 2 Jahre nicht mehr richtig dort gewesen und habe nur nebenbei noch ein paar Aufgaben bearbeitet. Und was mir schon immer lag, und da habe ich auch schon die Fortbildung für gemacht, war ja Digitalisierung. Das konnte ich in dem Laden einfach nicht umsetzen. Es gab irgendwie 5 Geschäftsführer, die da das Sagen hatten, 4 davon kurz vor der Rente, einfach so mal ein bisschen Digitalisierung umzusetzen. Also es waren viele Punkte, die zum Schluss einfach nicht mehr gepasst hat. Von Kleinigkeiten wie, es werden keine E-Mails mehr gelesen und Postfach war dann auf einmal überfüllt und da kamen seit Wochen keine Mails mehr an. Oder auch irgendwie große Sachen, zum Beispiel, wir schicken auch noch Papierrechnung. Also mancher mag das vielleicht als Kleinigkeit darstellen. Ich finde, sowas ist das Erste, was man optimieren muss.
Ja.
Gerade ich als Selbstständiger, ich habe ja auch angefangen, keine Papierrechnung zu schicken, aber als PDF irgendwie eine Rechnung zu verfassen und dann per Mail zu senden. Das ist ein unheimlicher Zeitaufwand. Und jetzt habe ich das alles vernünftig umgesetzt. Es läuft mit einem Klick, Zeitrechnung ist raus und geht automatisch an den Mandanten. Das sind bestimmt 3-4 Stunden im Monat. Nur für Rechnungsschreibung. Und ich habe keinen großen Mandantenstamm. Und wenn man sich jetzt ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern ansieht, die hatten ja 2 Mitarbeiter, die Rechnung geschrieben haben und da 2 Wochen beschäftigt waren.
Unfassbar, ne?
Ja.
Aber da musst du offensichtlich ja so viel Geld verdienen, dass es egal ist, dass du 2 Mitarbeiter hast, die nichts anderes machen, als Rechnung zu schreiben. Und dahinter natürlich auch mal vielleicht einen Mahnlauf zu starten oder
überhaupt das irgendwie im Blick zu haben. Ne? Rechnung schreiben ist das eine, aber ich muss ja auch darauf achten, ob die Kohle kommt.
Genau, und das ist ja nur der Verwaltungsprozess. Es geht dann ja weiter noch mit Steuererklärungen, die dann immer ausgedruckt wurden. Also wurden ja 70 Seiten komplette Steuererklärungen an den Mandanten geschickt, wo ich mir denke, hey, es reicht eine Freigabeerklärung. Man schickt dem Mandanten ein Blatt, er unterschreibt mir, dass diese Steuererklärungen alle korrekt sind und fertig. Warum druckt man da 70 Seiten aus, gibt die auf den Postweg, zahlt auch noch Postgebühren? Das ist nicht mein Bild von Digitalisierung. Mhm. So konnte ich halt einfach nicht mehr weiterarbeiten.
Das ist alte Welt, ne? Ja. Was du gesagt hast mit E-Mails, da war es ja tatsächlich so, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass die letzten 10 E-Mails, die ich an, ich sag jetzt mal, an deinen damaligen Chef geschickt habe, dass die nur irgendwann mal beantwortet wurden oder irgendwie überhaupt beachtet wurden oder so, ne? Also, und ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich dann mal bei euch im Büro angerufen habe und weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, ich muss jetzt mal Herrn X sprechen, weil es ist wirklich wichtig, und dann nur, ja, der kann gerade nicht, der reibt sich gerade mit Geld ein. Das ist natürlich, kann man so ein bisschen dann drüber lachen. War sicherlich auch witzig, aber für mich natürlich als Mandant mit nicht gerade günstigen Rechnungen, hast du dann natürlich so gedacht, ist klar. Also, aber den Spruch habe ich mir gemerkt, und wenn irgendjemand blöd kommt, sage ich, ich kann gerade nicht, ich muss mich mit Geld einreiben. das war schon krass irgendwie.
Ja, glaube ich.
Hast du mal einen Punkt gehabt, wo du dran gezweifelt hast, ob das richtig ist, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen?
Überhaupt nicht. Also wirklich, ich habe super angefangen. Ich hatte direkt einen Mandantenstamm, weil viele halt sehr gerne mit mir zusammengearbeitet haben und das auch weiterhin wollten. Ne? Wie du zum Beispiel. Es hat von Anfang an funktioniert. Ich habe schon gutes Geld umgesetzt. Und auch so habe ich jetzt nach der Zeit nicht das Gefühl, dass es da vielleicht irgendwie Mangel an Mandanten gibt oder ähnliches. Und ja, generell würde ich sagen, es ist ein Schritt, den man wagen muss. Also jeder sollte sich mal in den Gedanken fassen, sich selbstständig zu machen, weil es halt eine ganz andere Kiste ist. Als Angestellter verdienst du nämlich entsprechend wenig. Natürlich hast du da noch keine Verantwortung. Ja, die kriegt man dann.
Kein Risiko.
Richtig, das kommt hinzu. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, es muss zu einem stehen. Also ich bin ein Typ, ich liebe meine Arbeit. Ich fange von Montag bis Sonntag an, jeden Tag. Okay, ich stehe relativ spät auf. Das muss jeder für sich wissen, aber dafür arbeite ich auch lange in die Nacht. Und dann kriegt man auch manchmal Kommentare von Mandanten. Hey, danke, dass du mir gestern noch um 23 Uhr die BWA gesendet hast. So, ja, das passiert auch mal auf einem Sonntag. Aber ich bin total froh darüber, die Arbeit ausführen zu können und bereue nichts.
Ja, das ist schon krass. Also das merkt man dir auch wirklich an. Du machst das einfach mit Leib und Seele. Das ist nicht einfach nur ein Job. Wir müssen da irgendeine Fibo jetzt irgendwie hinrotzen und dann ist gut, sondern du machst dir wirklich Gedanken da, also dementsprechend auch. Ich sag mal, du kannst natürlich einen Posten buchen, einfach nur, du buchst die Posten runter und fertig aus. Oder du machst dir halt eben Gedanken, wie kann ich selbst daraus irgendwie das Beste rausholen für einen Mandanten. Und das mit einer sehr fairen Preisfindung. Also wenn noch jemand jemanden sucht, mal an der Stelle hier, Eddie ist für euch da. Wir haben am 1. Januar diesen Jahres, also wir schreiben das Jahr 2025, haben in der letzten Folge drüber gesprochen, wenn in 500 Jahren diese Podcast gehört werden, werden wir alle mega berühmt sein. Also posthum. Deswegen müssen wir das dazu sagen. Also im Jahr 2025 gab es noch sowas wie Steuererklärung. Und wir haben einen Jahresabschluss, haben wir beide quasi digital per Telefon Sprachnachrichten, also wir haben alles irgendwie genutzt, am Nachmittag des 1. Januar 2025 gemacht. Also ein 24er Abschluss haben wir quasi vorbereitet, bis auf so ein paar Dinge, die da noch eintrudeln mussten, haben wir vorbereitet am Nachmittag des 1. Januar 2025. Und dann habe ich diesen vorläufigen Jahresabschluss genommen, der wirklich kaum mehr abwich von dem endgültigen, habe ich den Jahresabschluss genommen und habe den am Neujahr, ich weiß nicht, was es für ein Tag war dieses Jahr, habe den jedenfalls am Neujahr dieses Jahr genommen und habe den an die Bank geschickt. Weil wir natürlich immer noch der Bank auch mal darlegen müssen, was kommt da denn so bei raus, wenn man ein sehr, sehr gutes Jahr 2024 gehabt. Und dann haben wir das tatsächlich rübergeschickt. Das habe ich so ein paar Unternehmern zugeschickt. Ich kenne ja auch ein paar, oder also nicht zugeschickt, aber wenn man halt so sprach, dann reden wir, ja, ich muss da 23 erklären, Finanzamt macht ja alle bla bla. So diese Sachen. Oh, und Wir haben einfach am 1. Januar 25 den vorläufigen Abschluss 24 fertig gehabt. Und das Lustige dabei fand ich eigentlich, ich bin an den Rechner gegangen nachmittags und habe gesagt, oh, jetzt schicke ich mal hier ein bisschen rüber und guck mal so ein bisschen. Und du warst zeitgleich am Rechner und ich habe zu Corinna, also zu meiner Frau, a.k.a. Frau Dr. Hansen, habe ich gesagt, cool wäre, wenn Eddie jetzt am Rechner sitzen würde, weil wir könnten jetzt ja eigentlich mal so langsam auch den Jahresabschluss vorbereiten, so als Spaß. Und ich bekomme in exakt derselben Minute eine Sprachmitteilung von dir, wo du sagst, ich habe ein paar Rückfragen für den Jahresabschluss 2024. Also es war so crazy, so verrückt, aber das ist so, wenn dann zwei Verrückte den Job lieben, und gleichzeitig meinen, die müssten am Neujahr am Rechner sitzen und nicht im Sauer liegen, dann kommt sowas dabei raus.
Richtig. Aber auch da, es geht halt wieder um die Zusammenarbeit. Würdest du nicht so zuarbeiten, dann wäre das auch nie zustande gekommen. Wir haben schon eine sehr saubere Buchhaltung. Ich bin auch sehr penibel. Ich stimme immer alles ab. Alles muss auf Null sein und stimmig sein, sonst bin ich unzufrieden. Und da kann ich schon gerne mal ein paar Seiten Rückfragen raus. Aber wenn dann alles stimmt, dann ist der Jahresabschluss auch noch ein paar Klicks entfernt.
Eigentlich Pillepalle, ne?
Richtig.
Eigentlich klar, logisch. Wenn du jeden Monat alles safe machst und alles ordentlich machst und alles aufräumst, dann, ja, was hast du da noch? Ein paar Abschlussbuchungen und das war's, ne?
Genau.
Das fand ich immer eine coole Sache und ich rede immer gerne darüber, wenn wir so mit Thema Steuerberater, dass wir irgendwie so im Netzwerk haben. Du hast ja vorhin so ein paar Sachen mal gesagt, so, also das Hauptproblem offensichtlich bei, ich sag jetzt mal, deinem letzten Arbeitgeber, so kann man es ja sagen, war ja zu viele Mandanten. Aber jetzt nehmen wir mal an, also du kannst ja gut empfohlen werden, sag ich mal so, und jetzt kommen auf einmal ganz viele Menschen zu dir und sagen, ja, Mensch, Eddie, ich habe den Podcast gehört, also wer Zen Montags, also ich vermute mal ab Dienstags, hast du 100 neue Mandanten. Also, ne,
jemand. Fragen wären schön. Ja, dann weiß so. Ich, dass meine Arbeit angeht. Ich bin glücklich.
Ja. Also nehmen wir mal an, das geht halt immer weiter, so wie bisher auch. Aber du wirst ja immer noch an dem Punkt sein, wo du sagen wirst, so, oh, jetzt wird es aber eng. Also, wie werde ich dem denn gerecht? Und hat man da nicht so diesen Spagat zwischen, okay, nochmal ein bisschen mehr, heißt auch mehr Geld? Kann ich mich mehr mit Geld einreiben? Und auf der anderen Seite, werde ich denn meinem eigenen Anspruch gerecht?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das kann mir aber eigentlich schon fast gar nicht passieren. Also ich bin sehr akribisch, gerade mit meiner Zeitplanung. Bei mir ist alles sehr durchstrukturiert. Ich habe ja auch nicht umsonst schon meinen Zeitplan so eingerichtet, dass vom 1. bis zum 15. die FIBUs alle durch sind und ich danach meine Zeit für Jahresabschluss habe. Mhm. Also das ist bei mir sehr gut eingeplant und eingetaktet. Und ja, wie gesagt, ich würde behaupten, das kann nicht passieren, dass ich dann auf einmal Mandanten annehme, die ich von der zeitlichen Kapazität gar nicht mehr hinkriege. Ich hatte es ja jetzt auch schon, da hatte ich dann mal eine Anfrage, hieß es, hey, kannst du noch meine FIBO unterordnen vom 1. bis zum 10., weil er will die mal ganz schnell haben. Habe ich gesagt, sorry, kann ich dir nicht anbieten, vom 1. bis zum 10. bin ich schon durchgetaktet, das ist meine FIBO-Zeit, es geht jetzt los vom 10. bis zum 15. So, vom 1. bis zum 15., das ist so der Zeitraum, wo ich sage, hier mache ich nur FIBOs. Darüber hinaus nehme ich mir Zeit dann für Jahresabschlussvorbereitung, irgendwas in die Richtung. Ich biete ja auch noch Lohnbuchhaltung nebenbei an. Dafür habe ich auch noch ein, zwei Leute, die mir zuarbeiten. Also ich habe sehr gut durchstrukturiert und alles, was jetzt nicht in meinen Zeitplan passt, wird leider nicht angenommen. Das klingt zwar sehr harsch, aber was soll ich machen? Mhm. Ich habe ja direkt am Anfang für mich festgesetzt, ich will nicht der Steuerberater sein, der zu viele Mandanten annimmt und die dann nicht mehr vernünftig beraten kann. Sondern ich berate halt nur so, wie ich das kann. Und das passiert nun mal erst so, wie ich es beschrieben habe.
Das heißt, der Mandant sollte auf jeden Fall eine hohe Bereitschaft zur Digitalisierung haben. Sonst ist er falsch bei dir, ne?
Grundsätzlich ja. Mhm. Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen. Also ich sag mal, ein kleiner Laden oder ein Friseur mit 7 Buchungen, der muss jetzt nicht irgendwelche Programme kaufen und alles so digital wie möglich aufbauen. Das passt einfach nicht in das Geschäftsbild. Das muss schon zum Geschäft passen. Und sowas kann man ja auch immer wieder zwischenschieben, dass jetzt nichts will ist. Aber sobald man eine bestimmte Größe erreicht hat, würde ich auch empfehlen, sich der Digitalisierung zu nähern, weil man dadurch einfach extrem viel Zeit spart. Siehe ja. Rechnung, wie wir vom Tieren haben.
Ja.
Da wäre es natürlich auch schon lobenswert, wenn man schön digital arbeitet. Ich kriege die Unterlagen digital. Dann heißt es, hey, die Unterlagen sind hochgeladen, ich gehe in mein Programm, ziehe durch und alles vollständig. So das Best Case.
Glaubst du, dass da draußen viele Steuerberater unterwegs sind, die selber die Möglichkeiten der Digitalisierung gar nicht sehen?
Natürlich. Es gibt ja auch haufenweise Fortbildungen für Steuerberater, um die Digitalisierung anzutreiben. Die würde es ja theoretisch gar nicht geben, wenn alle Steuerberater schon voll digital wären. Also einmal so. Und ich habe jetzt schon mehrfach tatsächlich neue Mandanten gekriegt von älteren Steuerberatern. Die haben teilweise das Anlagevermögen auf Papier geführt. Das hat man damals in 1980 gemacht. Das gibt es gar nicht mehr. Nein, ich habe einen DIN A3-Blatt gekriegt mit einem Anlagevermögen.
What?
Ja, genauso habe ich auch reagiert. Da dachte ich mir,
What?
das kann doch gar nicht sein.
Also hast du das denn noch erlaubt?
Klar, es ist erlaubt.
Okay.
Also es muss man wieder abwägen. Hättest du jetzt eine GmbH und eine Bilanzierungspflicht, musst du eine E-Bilanz übersenden?
Okay, das ist dann schwierig.
Genau, da geht das nicht, weil alles digital übermittelt wird. Wenn du das nicht hast, sondern nur ein Einzelunternehmen, ist das theoretisch möglich. Natürlich müsste man dann in der Steuererklärung trotzdem alles einmal elektronisch angeben, aber die Führung kannst du auch noch auf Papier machen. Macht aber keiner, weil das total umständlich ist.
Ja, aber es ist so irre, dass man das immer noch sieht. Das heißt, das sind dann irgendwelche Dinosaurier und ich meine das jetzt gar nicht böse. Das sind irgendwelche Menschen, die machen den Job wahrscheinlich seit, keine Ahnung, seit 30 Jahren, sind so kurz vor der Rente und dann sind die einfach irgendwann einfach stehen geblieben, ne? Also haben gesagt, ja, was soll ich das jetzt irgendwie digital machen? Das ist das Gleiche, wenn ich Firmen sehe, wo die Mitarbeiter ihre Lohnabrechnungen papierhaft zugeschickt kriegen. Ey, was ist das denn? Also so dieser Aufwand, weil irgendjemand muss das ja eintüten und irgendjemand muss das ja auch zu einer Post bringen, gerade ob ich es machen lasse. Wir können das mit unserer Lohnbuchhaltung tatsächlich auch, habe ich letztens gesehen, das kannst du machen. Kostet, glaube ich, 1,60 € pro Abrechnung plus irgendwie Versand und Pauschal. Hast du nicht gesehen, Gebühren? Also es geht tatsächlich noch, aber was für ein Blödsinn. Dann sitzt du zu Hause, machst deinen Briefumschlag auf und hast dann deine Abrechnung und die packst du in den Ordner.
Richtig.
Okay, habe ich früher auch noch so gemacht. Also als ich Ende der 90er meine Ausbildung gemacht habe mit der Bank, habe ich die auch noch Papier abbekommen. Aber es muss es ja offensichtlich ja immer noch geben. Ne?
Richtig, gibt es auch noch zuhauf. Also ich habe auch noch Mandanten, die wollen die in Papier haben. Aber nicht, weil das von dem Mandanten kommt, sondern von seinen Arbeitnehmern. Ich habe auch noch Arbeitnehmer von Mandanten von mir, die haben nicht mal ein Handy.
Oh.
Sowas gibt es auch, ja klar. Also
Scary.
man muss sich dann auch manchmal dem Mandanten anpassen. Das gehört wohl dazu, aber nicht alle sind auf den Zug der Digitalisierung aufgesprungen. Und manchmal ist das vielleicht auch gar nicht schlimm. Also auch mal das eine oder andere in Papierform mache ich auch, besonders wenn es um Notizen geht. Ich liebe es, Sachen durchzustreichen, wenn ich sie erledigt habe. Also ich mache Notizen sehr gerne dann auf dem Blog, den ich immer bei mir führe, habe ich es abgearbeitet, Strich durch und vorbei.
Ist auch ein gutes Gefühl dann, ne?
Ja.
Also einfach so, also ist ja auch eine gewisse Symbolik dahinter. Schreibst das auf, hast die Aufgabe definiert, streichst es durch, Aufgabe ist fertig, dein Gehirn sagt, Aufgabe ist fertig, kann mich der nächste Aufgabe zuwenden. Wenn man das Gespräch jetzt so verfolgt, könnte man den Eindruck haben, dass es keinen privaten Eddy gibt. Ist das so? Oder sollte ich deine Frau fragen?
Besser wär's, besser wär's. Nein, also irgendwo gibt es immer einen privaten Eddy. Ich schlafe ja auch relativ lange und fange dann erst relativ spät mit der Arbeit an. Aber es ist natürlich so, dass ich meine 60 bis 70 Stunden Woche arbeite. Das ist schon enorm viel. Am Wochenende bleibt es noch manchmal Platz. Ich bin auch sehr leidenschaftlicher Angler.
Ah.
Dieses Jahr war ich leider noch nicht so oft am Wasser. Will ich auf jeden Fall noch ändern. Aber grundsätzlich doch, es gibt einen privaten Eddy. Gerade jetzt auch werde ich ja bald Vater. Also nur noch
Stimmt.
3 Wochen. Und
Oh.
dann muss die Arbeit auch tatsächlich mal beiseite geschoben werden. Und dann wird sich mehr aufs Kind konzentriert.
Ich glaube, das Kind wird dir dann schon klar machen, wann du dich auf die Arbeit konzentrieren darfst.
Genau.
Ja, das sind dann die ganz spannenden Phasen, die dann kommen. Ja, es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auch diese Oasen zu schaffen. Wir haben ja hier den großen Vorteil, ich meine, wir arbeiten auch, also 60 Stunden habe ich auch Minimum. Minimum. Aber ich glaube, es ist immer die Definition. Also wenn du das als Arbeit siehst und sagst, oh, gut, dass ich jetzt zu Hause bin, gut, dass ich jetzt aus dem Büro bin, egal wie auch immer, Punkt, Punkt, Punkt. Und du bewertest dann 60 Stunden als Arbeit, dann glaube ich, hast du mittelfristig ein Problem, weil dann wirst du so einen Mangel auslösen, weil ich arbeite zu viel und ich lebe zu wenig, dann kommt das Work-Life-Balance. Also ist sicherlich wichtig, aber ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören, weil das sehr, ja, es wird ein bisschen sehr überschwänglich genutzt. Aber wenn du die Arbeit gerne machst, dann bewertest du die anders. Dann machst du es ja gerne. Also natürlich, wenn ich jetzt hier bin oder jeder andere von uns auch, wir sind jetzt hier mitten in der Hauptsaison, dann ist das schon mal so, dass man abends sagt, so, boah, ist ein bisschen anstrengend, also ein bisschen so, ja, okay, aber trotzdem bist du am nächsten Tag wieder gerne hier und freust dich halt logischerweise dann auf das, was du machst, weil wir haben natürlich einen großen Vorteil hier, wir können halt Gäste glücklich machen, das können viele andere Branchen nicht. Auch Steuer ist eher so ein Muss-Thema. Keiner macht das ja, weil er das will. Sondern es geht immer darum, der Staat nimmt mir Geld weg, sonst ist Steuern ist nun mal das Prinzip. Also ich gebe Geld für staatliche Leistungen. Und damit das funktioniert, damit das Finanzamt weiß, was macht der Füllmann da eigentlich, brauche ich so jemanden wie Eddie, der das konvertiert auf eine Füllmann-Finanzamtssprache. So würde ich das zwar sagen, aber das machst du ja nicht freiwillig. Natürlich ist das schön, eine BWA zu sehen mit einem tollen Ergebnis. Da freue ich mich dann auch drauf, aber ich kann auch aufs Konto gucken. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, Steuer ist ja eher so ein Muss-Thema. Und ich finde es trotzdem cool. Ich habe das Thema mit meinem Sohnemann gehabt, der macht ja eine Ausbildung zum ITler und er sagt, das ist auch so ein Muss-Thema und er will das halt switchen. Also er hat keinen Bock mehr darauf, dass die Kunden einmal im Monat anrufen und sagen, oh scheiße, hier ist so teuer und warum ist die Rechnung so? Und da wird nach Stunden abkassiert und so wie auch immer. Also das ist immer so, ich muss das hier haben und deshalb bezahle ich Geld. Hat eine andere Energie, als wenn du auf irgendwas Bock hast. Und Gastronomie gehst du halt rein, weil du Bock darauf hast. Und wenn wir den Job einigermaßen gut machen, geht der Gast raus und sagt, boah, das war so toll, vielen Dank. Du kriegst dann direktes Feedback. Das bringt natürlich Spaß. Mhm. Das ist bei dir in der Branche schwieriger, glaube ich. Oder hast du Menschen, die dich anrufen und sagen, oh, Eddie, so toll, so super, dass ich 12.800 Euro an Umsatzsteuer zahlen darf. Ich freue mich, schön, dass du es gemacht hast. Kommt ja nicht vor, oder?
Nee, leider kommt das tatsächlich gar nicht vor. Man denkt auch immer, man braucht den blöden Steuerberater nicht. Das ist immer so der erste Punkt, den man hört. So, ich brauche den Steuerberater nicht, der kostet unheimlich viel Geld. Warum eigentlich? Aber wenn man dann mal keinen Steuerberater hat und da den vielleicht mal nicht bezahlt hat, weil die Rechnung zu hoch ist oder ähnliches, dann merkt man schon, dass man ihn braucht. Dann kommen nämlich ganz schnell das Finanzamt, Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge, das häuft sich schnell auf tausender Bereiche, sage ich mal. Und dann denkt man sich, Mist. Wieso habe ich damals den blöden Steuerberater nicht bezahlt? Ach ja, er war zu teuer. Jetzt zahle ich das Dreifache nur an Gebühren. Ja. Das tut schon weh, würde ich behaupten.
Also ich glaube, es ist so, es ist die Art und Weise des Umgangs. Ne? Wir hatten ja vorhin, also wir haben ja den Tag im Prinzip hier schon fast miteinander verbracht, weil wir ja auch ein bisschen arbeiten durften. Es gab nur so ein Thema wie Schussabrechnung der Überbrückungshilfe, da durften wir uns jetzt sehr intensiv mit auseinandersetzen. Das ist ganz lustig, wenn man diesen Podcast irgendwann hört, in ein paar Monaten weiß man ja, wie das Ergebnis daraus ist. Das wissen wir jetzt ja noch gar nicht. Jedenfalls, genau, es bleibt definitiv spannend. Ich glaube, wir sind noch ganz gut gebucht, was das angeht. Aber da hatte ich dir ja erzählt, so unsere Reise von einem Steuerberater zum nächsten. Und ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir haben 5-mal gewechselt in den letzten 10 Jahren. Und wir haben nie gewechselt, weil der Steuerberater das wollte, weil wir eine Rechnung nicht bezahlt haben. Also wir haben Gott sei Dank, waren wir immer in der Lage, selbst in der Krise unsere Rechnung irgendwie zu bezahlen. Es war immer so, ja, so dieses Zwischenmenschliche immer. Also ich habe tatsächlich ganz, ganz selten nur das Gefühl gehabt, wirklich auf, sag ich mal, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Also das Schlimmste war wirklich bei meinem ehemaligen Steuerberater, der zufälligerweise auch dein ehemaliger Chef war, dass er wirklich das Schlimmste war, da mit einer Arroganz gearbeitet wurde. Also ich sage jetzt nur meine Meinung, ne? Um Gottes Willen, ja. Ich will niemanden hier irgendwie diffamieren oder so. So habe ich das wahrgenommen, dass mit so einer Arroganz letztlich gearbeitet worden. Also ich bin der mega reiche Steuerberater und ich gehe segeln und ich gehe hier und ich gehe da. Und du bist im Grunde die letzte Lusche, die ja hier 60 Stunden irgendwie Gastro machen muss, weil er nichts anderes auf die Kette bekommen hat. Das war so dieses Gefühl, was du ständig hattest. Und dass man da dann keinen Bock hat, eine langfristige Zusammenarbeit irgendwie anzustreben. Und natürlich auch, du hast einfach gemerkt, diese wirkliche Beratung, also das heißt der Steuerberater, es ist ja kein Abwicklungsjob, finde ich. Also Abwicklung ist, ich muss den Jahresabschluss machen, Steuererklärung, bla bla bla. Okay, das muss ich einfach machen. Da habe ich Rückfragen, die werden beantwortet, dann wird das weggeschickt, Rechnung stellen, fertig, nächstes Jahr. Idealfall. Sondern es geht ja wirklich auch um Beratungsdinger. Und ich habe das vorher nie erlebt, dass ich jemanden hatte an der Seite, so wie du jetzt beispielsweise, der dann gesagt hat, ja, okay, pass auf, da können wir ein bisschen optimieren. Warum machst du das nicht so? Warum machst du das nicht so? Hier kann man noch was rausholen. Ich meine aber immer jetzt im völlig legalen Weg, einfach weil es Dinge gibt, die du als Unternehmer auch nicht kennst. Ob es eine Lohnoptimierung ist oder also einfach solche Sachen, ne? Und das finde ich, wenn man das mit einbezieht, dann kann es auch schon wieder Spaß machen. Weil dann sagst du jetzt beispielsweise, oh, ich muss ja irgendwie so und so viel Steuern zahlen und dann setzt du dich mal hin, einen Tag, einen halben Tag, zwei halbe Tage, wie auch immer. Und auf einmal kommt raus, dass du, keine Ahnung, ein paar tausend Euro sparst, indem du Dinge einfach veränderst.
Ja, sind auch meist die Kleinigkeiten. Also wirklich irgendwie nochmal einen Lohnzuschuss zahlen über irgendwelche Sonderbezüge, die dann vielleicht noch steuerbefreit sind. Die Mitarbeiter freuen sich, du hast noch ein bisschen mehr Betriebsausgabe. Ist eigentlich ein Win für alle. Zieht aber kein Steuerberater durch, weil bringt ja nichts. Eine Lohnabrechnung wird so oder so gemacht. Es ist kein Mehrumsatz, den ein Steuerberater dadurch generieren kann. Also wird das vernachlässigt. Und das sind auch so kleine, ja, kleine Tricks, die man ganz entspannt und legal umsetzen kann, um Steuern zu sparen. Und das ist ja eigentlich auch das, was alle wollen.
Ja, ich fand zum Beispiel so, wir hatten ja früher ja auch so viele Firmen, ne, dann gab es noch hier eine Holding und das musst du unbedingt machen, weil einer der ehemaligen sagte, musst du unbedingt machen. Okay, keiner sagt einmal, wenn du eine GmbH als Holding hast, dass die GmbH halt natürlich auch den vollen Jahresabschluss kostet. Ja. Das heißt, du bist ja, ich weiß nicht, Mindestansatz auch mit 200.000 Euro oder so dabei. Das sagt dir natürlich keiner und dass du ja auch diverse, ja eine gewisse Regulatorik hast. Ob die GmbH jetzt umsatzlos ist oder ob die 100 Millionen macht, spielt ja keine Rolle. Also manche Dinge musst du einfach immer machen. Und das fand ich halt so cool, dass wir dann tatsächlich relativ früh, als wir miteinander gesprochen haben, als du dann sagtest, sag mal, warum ist die eigentlich da? Und da sag ich, ja, aber das muss doch sein, ja, aber das ist doch Blödsinn. Also in eurer Konstellation macht es einfach keinen Sinn, außer dass es einen Steuerberater reich macht. Und das natürlich aus der Sicht desjenigen, der von Rechnungen profitiert, war ein völlig anderer Blick. Ne?
Das schießt mir gerne ins Knie, wenn es dem Mandanten gut geht.
Ja gut, ich glaube aber auch, wenn es deinen Mandanten gut geht, dann geht es dir auch gut.
Das ist auch wahr.
Also,
vor allem, man stärkt dann ja auch die Bindung. Und das ist auch etwas, was mir bei Steuerberatern oft fehlt. Auch wenn wir noch auf den alten Steuerberater oder meinen Chef zu sprechen kommen. Es ist halt dieses typische Sie. Immer dieses Sie.
Ja.
Das
Stock im A.
Also ich sehe das Problem dann direkt darin, man tritt dem Mandanten nicht in Augenhöhe gegenüber, sondern man stellt sich wirklich irgendwie von oben herab oder drüber. Und das will man ja gar nicht. Also der Mandant soll dem Steuerberater ja alles anvertrauen. Es ist ja ein Miteinander. Ich bin mit allen meinen Mandanten per Du und wir sind teilweise sogar sehr gute Freunde, aber nur so funktioniert's.
Ja.
Niemand würde seinem Steuerberater, den man irgendwie respektiert, irgendwas mitteilen. Und als Freund heißt es dann, ja, hier, pass auf, ich habe da eine Idee, kann man das so und so und so umsetzen? Da bin ich super gerne dabei und sage, hier, nein, pass auf, hier hast du vielleicht noch eine steuerliche Falle oder hier, das müsste man vielleicht so und so umsetzen, damit das Ganze steuerlich sauber läuft. Und dafür profitieren ja beide von. Also ich weiß direkt, was mein Mandant machen will, welche Pläne er hat, welches Ziel er verfolgt. Und er weiß direkt, hey, cool, ich frage ihn einfach mal, ob ich das so umsetzen kann, um Steuern zu sparen. Also gibt ja manchmal so crazy Ideen.
Ja.
Und da bin ich Feuer und Flamme, ich liebe es.
Ja, du bist dann auch Teil dessen, ne? Also da fängt was Neues an und dann bist du halt eben Teil dessen. Und das, also das finde ich immer super. Habe vorhin auch schon gesagt, wir sind bei unserem Fotografen, waren wir irgendwie Kunden Nummer eins. Bei meinem Physio, als er sich selbstständig machte, war ich dann irgendwie Kunden Nummer eins. Und das ist so, wenn du was miteinander aufbaust, ne? Das ist einfach cool. Man geht ja dann doch schon im Idealfall die Reise relativ lange. Das können ja Jahrzehnte sein, theoretisch, ne? Und das ist also genau das, was du sagst, so dieses auf Augenhöhe, ne?
Genau.
Das ist einfach das Wichtigste.
Man steckt immer voll drinne. Idealbeispiel, ich liebe es auch immer, ein Freund von mir hat sich scheiden lassen. Der erste Anruf ging an den Anwalt, der zweite an mich. Hey, wie sieht das steuerlich aus?
Ja.
Finde ich auch cool. Also ich bin schon so in sein Leben integriert, dass der zweite Anruf an mich geht und er mich fragt, hey, was kann ich jetzt optimieren, damit das alles vernünftig über die Bühne geht? Muss ich mir noch irgendwie Sorgen machen? Was ist mit Unterhalt? Was ist mit dem? Da ist ja so viel. Steuern heißt ja nicht nur Steuern, sondern auch Einblick in den Umsatz, in den Gewinn.
Voll.
Und. Da spielt so vieles mit rein. Da freue ich mich natürlich auch, wenn der zweite Anruf an mich geht. Auch wenn es ein blödes Thema ist, ja. Genau. Aber grundsätzlich, wenn man einen halt immer mit einbezieht, dann kriegt man auch die bestmögliche Beratung. Und dafür stehe ich ein.
dass wahnsinnig viel Vertrauen einfach, weil letztlich weißt du ja alles. Also du weißt was über die Firma, du weißt was über die Probleme, du weißt was über die Herausforderungen, du weißt was über die Menschen dahinter, also über die Gesellschaft mindestens, über deren private Situation. Also du weißt, im Grunde weißt du alles. Und das finde ich, das darf man auch mal sehr positiv darstellen. Wenn man das so lebt, wie du das machst, dann ist es extrem positiv und auch bereichernd für dich als Unternehmer. Und dann bist du nicht mehr bei diesem, ja, ich muss ja Steuern machen, sondern du hast einfach jemanden an deiner Seite, wo du weißt, okay, es ist zwar jetzt Sonntagmittag, ich habe gerade eine völlige scary Idee im Kopf, ich schicke mal eben eine Sprachmitteilung. Und dann kriegst du innerhalb von 10 Minuten irgendwie eine komische Antwort da drauf. Weißt du, so, das ist was anderes. Das würdest du doch nie machen, wenn du einen Steuerberater hast, mit dem du dich jetzt siehst. Und dann gehst du hin und dann rufst du den montags an. Ja, ich brauche mal einen Telefontermin. Den kriegst du dann am Donnerstag 2 Wochen später. Und dann so, ich hatte da mal eine Idee, aber hat sich mittlerweile schon längst wieder verflüchtigt. Ne?
Genau. Und dann kommt noch die Gebührenrechnung über 15 Minuten Telefonat und dann hast du es.
Ja, genau. Und wenn man dann die Nachfrage stellt, du quatschst meinetwegen 2 Minuten und stellst dann mal so die Nachfrage, okay, was ist denn, wenn ein anderer Mandant auch 2 Minuten spricht und noch einer spricht 2 Minuten und noch ein vierter vielleicht auch innerhalb dieser Viertelstunde, die abgerechnet wird, dann hast du ja schon 1 Stunde.
Das ist korrekt.
Ja, dann rechnest du quasi 1 Stunde ab, obwohl du 8 Minuten telefoniert hast. Das sieht der Prozess sofort. Da kommst du natürlich auf Stundensätze.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Vorausgesetzt, der Berater geht dann im Viertelstundentakt. Ja, also die meisten machen das ja tatsächlich. Pro angefangene Minute kontieren die sofort eine Viertelstunde. Punkt, aus, Ende. Ich habe auch schon welche gesehen, die berechnen tatsächlich direkt eine halbe Stunde oder sogar 1 Stunde.
Bitte?
Ja. Dann gibt es ein kleines Telefonat, 5 Minuten, so kurze Rückfrage
gestellt. Unverschämt.
1 Stunde kontiert.
Unverschämt.
Steuerberaterlohn 150 Euro weg.
So, das. Unverschämt. Das ist einfach maximal unverschämt. Das kannst du kurzfristig machen, wenn du den Hals nicht vollkriegst. Aber zum einen erzeugst du definitiv kein gutes Karma. Und zum anderen wirst du die Mandantenbindung damit natürlich auch sehr, sehr schnell letztlich verlieren. Weil wer ruft dich denn da noch an?
Richtig.
Also, ne? Und auch das Thema hatte ich wieder mit Timo hier, meinem Sohnemann, der nämlich auch sagte, genau das ist das Problem, auch eben, wie ich ja gerade schon mal sagte, in deren Branche, dass die Menschen einfach sagen, okay, ich habe eine einfache Frage, ich telefoniere 1 Minute und kriege eine Rechnung über 1/4 Stunde. Also bei 1/2 Stunde oder Stunde wäre ja noch dramatischer. Mhm. Ne? Das wäre ja richtig kacke. Aber man kann sowas doch anders lösen. Also wenn ich jetzt, einfaches Beispiel, wir haben hier ein Problem mit unserer Kasse. Nehmen wir mal an, toi, 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 unsere Kasse ist extrem stabil. Toi, 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 hoffe, das bleibt auch so. So, nichtsdestotrotz kann natürlich auch da mal sein, dass es irgendwelche technischen Probleme gibt oder so. Dann rufst du da an, also die haben so einen riesen Knowledge-Base, da findest du jetzt nichts, ist alles blöd, geht gerade nicht, kacke, der Laden ist voll, geht gerade nicht. So. Und du stellst halt fest, okay, ist kein gesamter Ausfall, sondern das scheint wohl wirklich irgendwie mit dir zusammenzuhängen. So, keine Ahnung, WLAN-Kabel ist nicht drin. Also, so. Kann ja sein, ne? So ein WLAN-Kabel, die mögen ja auch gerne mal rausgezogen werden. So, und dann rufst du da an und dann kommt der Hinweis, okay, wenn Sie Störungen haben, bla bla bla, gucken Sie da und da. Wenn Sie es nicht finden, bleiben Sie dran. Aber, aufpassen, jede Minute kostet 2 Euro. Wir rechnen minutenweise ab. Okay, dann sagst du, scheiße, mir bleibt nichts anderes über. Rufst du an, dann sind die aber wie in einer Leitstelle, wenn du die 112 oder 110 rufst. Sie wollen ganz konkret wissen, was ist das Ding. Da fängt keiner an, nur geht's Ihnen denn gut? Wie ist das Wetter denn in Jever? Das hast du da nicht. Okay, was ist das Ding? Wo tritt's auf? Da, 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 da. Alles klar, Lösung ist so und so. Sonst noch was? Nein, danke, schönen Tag. 1,5 Minuten, 3 Euro. So, oder es dauert 10 Minuten oder die stellen fest, ist doch deren Problem, dann zahlst du halt nichts. Sowas wäre doch auch eine Lösung.
Definitiv.
Könnte man machen, verdienst aber natürlich nur einen Bruchteil.
Richtig. Ich mache das ja auch über meine Pauschalen. Ich habe ja für die Finanzbuchhaltung immer eine Pauschale und da sind alle Fragen drin. Also man kann mich so viel fragen. Ich habe eine Pauschale, die von Anfang an direkt festgemacht worden ist und die bleibt dann auch so. Natürlich schreibe ich mir irgendwo die Zeilen auf und gucke, passt das vom Volumen her oder stellt der Mandant mir wirklich jeden Monat eine Frage, die 1 Stunde dauern? Dann kommt zum Ende des Jahres einmal ein kurzes Gespräch und heißt hier, du hast mich da und da und da angerufen, deine FIBU ist vielleicht größer geworden oder kleiner geworden, das gleicht sich aus. Mhm. Oder es ist jetzt wirklich ein Maßstab, den ich nicht mehr vertreten kann, weil es vom zeitlichen Aufwand einfach überhaupt nicht passt. Ich muss jetzt leider um den Betrag X erhöhen. Dann macht man das. Aber dennoch bleibt ja weiterhin dieser Punkt, du kannst mich jederzeit anrufen, so viel du willst. Du kannst alles nachfragen und ich werde dir vielleicht erst zum Ende des Jahres eine Erhöhung geben. weil ich einfach auch über dich Bescheid wissen will.
Das ist sehr fair. Das ist sehr fair. Gibt es was Lustiges? Also hast du so, ich meine, du hast das jetzt auch, okay, jetzt noch nicht 30 Jahre, aber ja irgendwie auch schon, also ja, auf jeden Fall ja mehr als 5. Gibt es irgendwas Lustiges? Hast du so eine Anekdote oder so, wo man sagt, boah, mal irgendwie was völlig Verrücktes irgendwie erlebt?
Leider nicht. Also der Beruf ist leider doch schon sehr trocken. Natürlich hat man mit vielen Mandanten zu tun. Es gibt immer verschiedene Bereiche. Gibt auch Mandanten, die sind da relativ witzig. Kann man nehmen, wie man will. Aber die verrückteste Geschichte, die ich je gehört habe, ist, dass sich ein Mandant bei mir beschwert habe. Er hat mich angerufen, ganz normal, beschwert sich, hey, ich habe gerade gar keine Zeit, ich habe ultra viel Stress und alles ist blöd, weil ich kriege mein Auto nicht mit meinem Aufzug in die zweite Etage rein. Wo ich mir dann dachte, du hast definitiv große Probleme. So, das ist das einzige Markante, was ich wahrscheinlich sagen würde. Der Rest ist halt relativ trocken. Aber Steuern, was gibt's da zu lachen?
Wie viel Kontakt, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie viel Kontakt hattest du damals mit meinem damaligen Partner? Der war ja jetzt für seine Ausbrüche ja durchaus berühmt. Hattet ihr Kontakt oder?
Sehr wenig. Sehr wenig.
Also höchstens in seiner anderen, also mit der anderen Firma hinterher, als ich ja nicht mehr dabei war?
Genau, richtig. Und auch da hat sich eigentlich kaum gemeldet. Da war dann irgendwann, kommt meine berühmte Liste mit 2-3 Seiten Rückfragen, hier das und das und das stimmt alles nicht, bitte klär das doch mal. Da hat man halt 1-2 Monate gewartet, da kam nichts, da fragt man halt wieder nach. Das ging dann, glaube ich, 3-4 Monate so, bis der erste Anruf kommt. Dann hieß es, ja, das ist doch alles einfach, man muss das einfach verbuchen, ich kann nichts einfach verbuchen, keine Buchung ohne Beleg, das ist ganz einfach. Es wird jedem Steuerberater, jedem Steuerfachangestellten, Buchhalter direkt von Anfang an eingeprägt, du musst einen Beleg haben und wenn man den dann halt nicht kriegt, dann
kannst du auch nicht buchen.
Genau.
Okay, aber das wäre ja, na okay, gut, also das war ja nicht immer, also es war nicht immer witzig, aber im Nachhinein schon irgendwie witzig, weil die Menschen ja so angeschrien und beschimpft wurden und Handys wurden hier quasi durchs Büro geflogen. Ich wusste halt nicht, ob du das mal abbekommen hattest oder nicht. Aber ich glaube, er hat alles, hat seine ganze Energie auf die Bank damals gelegt, damit wir ein besonders gutes Verhältnis haben. Es war quasi das Vorspiel zur Krise, dass wir das auch hinterher wo schön lösen durftest. Was sollten Mandanten über dich wissen?
Habe ich, glaube ich, schon alles gesagt.
Also Angeln ist wichtig?
Genau.
Also man sollte eine grundlegende Kenntnis über Süßwasserfische haben?
Alle Fische, genau.
Sogar?
Auch Salzwasserfische.
Wo möchtest du am liebsten mal angeln? Was wäre so ein Angeltraum?
Das kann ich dir gar nicht sagen, muss ich gestehen. Also ich bin ja trotzdem leidenschaftlicher Angler. Aber ich sehe auch, ich würde behaupten, ich sehe die Überfischung. Ich war damals schon als Kind immer akribisch dabei, habe dann am Kanal nebenan schon Fische gefangen. Wenn ich jetzt am Kanal nebenan angeln gehe, dann kann ich da 5 Stunden warten, es passiert nichts.
Oh.
Genau, also ich habe jetzt halt einen Badesee für mich entdeckt, da kann man wenigstens noch Fische fangen, die werden dann aber nach und nach eingesetzt, dann geht das natürlich auch. Dann dachte ich mir, cool, in Dänemark gibt's auch Fische, fahre ich mal hin, da war ich dann irgendwie in Hvide Sande für eine Woche. Genau in der Woche war leider kein Ost-Süd-Wind, sondern Nord-West. Und genau bei diesem Wind gibt es keine Fische. Und so was weiß man ja am Anfang nicht. Ne?
Also null?
Ja, gar nicht.
Oh, scheiße.
Weil ich eine Woche in Dänemark, weil ich endlich mal richtig geil Fische fangen wollte, weil der Fischbestand dort eigentlich 1000-mal besser ist als in Deutschland. Das Gleiche gilt auch für Niederlande. Dann war ich da und habe einfach keinen Fisch gefangen. Das hat mich so sehr gefrustet. Ich glaube, deswegen gehe ich dieses Jahr noch nicht so oft
angeln. Ich war mal Makrelenangeln. Damals, vor Corona, sind wir hier von Neuharlinger See mit so einem blau-weißen Kutter raus, irgendwie mit Nachbarn, glaube ich, waren so, glaube ich, 8 Leute oder so, keine Ahnung. Wasser total spiegelglatt. Ich denke, oh, ist ja easy going hier, wunderbar. Mhm. Noch nie in meinem Leben überhaupt eine Angel in Hand gehabt. Ich wusste nur, nehme Messer mit, weil müssen die ja auseinandernehmen, müssen die ja da irgendwie also leer machen. Okay, ich also mit meinem Kampfmesser los. Und dann sind wir da losgefahren hier zwischen den Inseln lang und am Horizont konnte ich so sehen, das war wie so eine Gischtwand, so, also sah komisch aus. Dann sage ich so zu dem Skipper, ich sage mal, was ist das denn da hinten? Ja, da müssen wir hin. Mhm. Da ist halt hinter den Inseln, hast du halt richtig Wellen und so und da werden dann auch wohl die Makrelen sein. Ich so, ja, okay, also dann mal los. Ja, bist du seefest? Ich so, ja, glaub schon. Ich glaube, wir waren 8 Stunden oder so, waren wir da irgendwie draußen, also richtig lange und so. Und dann hast du diese brutalen Kibbelwellen gehabt. Also nicht nur hoch, runter, vor und links, rechts, sondern du hast alles gehabt. Okay. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal gemerkt, also ich bin wirklich, wirklich seefest. Mir macht auch Fliegerei nichts mit Turbulenzen und so, das finde ich eher lustig. Aber das habe ich wirklich gemerkt, boah, jetzt wird es echt doof. Dann stand ich da wirklich wie, ja, wie so ein alter Seebär, ja, wie so ein alter Pirat in der Mitte dieses Schiffes und habe breitbeinig da gestanden und auf den Horizont geguckt, weil das ja dann besser ist. Da wurde es dann auch besser. Und irgendwann haben wir dann so, ja, jetzt müssen wir die Angeln rausschmeißen und jetzt angeln wir. Okay, was muss ich machen? Ja, die Angeln neben rauswerfen und dann merkst du schon. Du stehst dann da und denkst, okay, jetzt, oh, da ist was, zieh raus. Nix, okay, wieder nix. Und der neben mir, der hat das schon irgendwie 10 Mal gemacht, sagt, ja, nee, du musst schon einen spürbaren Zug haben, sonst ist da nix. Und dann jetzt habe ich. Dann holte ich da so eine Makrele raus, die war vielleicht so lang wie mein Zeigefinger. Das war wirklich nix. Haben wir natürlich wieder reingeschmissen, ob es überlebt hat, weiß ich nicht, aber wir haben sie halt wieder dann reingeschmissen, konnte halt nichts mit anfangen. Dann habe ich eine Makrele rausgeholt, die war vielleicht 15, 16 Zentimeter vielleicht, also auch nicht wirklich der Rede wert. Mhm. Wir waren mit 8 Leuten, mit 8 Angeln. Wir haben an der Stelle probiert, an der Stelle, an der, immer und immer wieder. Und im Endeffekt, wir haben uns hinterher zum Grillen verabredet. Also haben wir dann bei einem dann irgendwie gegrillt. Dann haben wir von unterwegs schon angerufen und haben gesagt, macht mehr Beilagen, weil wir hatten ganze 12 Makrelen rausgeholt in 8 Stunden mit 8 Angeln.
Schon sehr belastend.
Ja, aber die haben wir natürlich sehr genossen. Das war für uns, das war ja Luxusfutt.
Ne? Ja, aber das kenne ich auch. Also es gibt Tage, da setze ich mich wirklich ans Wasser und dann fange ich 1, 2 Karpfen. Also ich liebe es ja auch, Karpfen zu angeln, weil der Kampf halt einfach da ist. Mhm. Also zieh mal 20 Kilo Fisch aus dem Wasser, ne? Das ist schon, und hebt den danach auch noch hoch an Land.
Ja, ja.
Das ist die nächste Schwierigkeit. Ja. Kescher, der wird so durchgebogen. Also man muss schon vorsichtig rangehen oder am besten ins Wasser steigen. Und dann, wenn man so einen großen Brocken mal dran hat, dann macht das richtig Spaß. Ja, aber bis du so einen großen Brocken dran hast, da kannst du Angel-Sessions haben, da passiert nichts. Dann bist du das erste Wochenende draußen, nichts, zweites nichts, drittes nichts. Und dann kommt das vierte und du fängst endlich mal einen Fisch und dann ist auch so ein 10 cm Fisch und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber irgendwann, dann kommt der große Brocken, also muss wirklich nur dabei sein. Dann macht Spaß.
Irgendwann mal, davon mal richtig Bock. Irgendwann sehe ich dich schon Hochseefischen oder irgendwie unter Wasser mit einer Harpune oder so. Wir holen jetzt ganze Thunfische rein. Why not? Zum Abschluss, du hast vorhin oder ganz zu Anfang mal gesagt, es gibt so Unternehmer, die ihre Zahlen nicht kennen oder die sich da offensichtlich nicht mit auseinandersetzen. Für mich ist das ja so ein absolutes No-Go. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ein Unternehmen führen, egal ob es jetzt so wie wir mit 15 Angestellten und einem siebenstelligen Umsatz oder ob das jemand ist, der irgendwie weiß wie nicht, was auch sonst immer macht. Also erlebst du das häufig oder sind es Ausnahmen?
Häufig. Also so gut wie keiner kennt seine Zahlen, muss ich gestehen. Ich schicke meine BWAs immer raus und irgendwann kommt dann von mir die Rückfrage, hey, hier hast du deine BWA, Januar bis Februar, Januar bis März, irgendwie so ein großer Vergleichszeitraum. Ich habe hier laut BWA stehen, du hast 60.000 Gewinn. Kann das sein? Das sagt ja, auf meinem Konto habe ich nur 10.000 Euro. Ja, dann kann es ja wahrscheinlich nicht sein.
50.000 Tilgung.
Und das ist dann für mich immer so ein Zeichen, du hast doch gar keine Ahnung, was überhaupt mit deinen Zahlen abgeht. Wieso nicht? Du musst doch wissen, ob 60.000 Gewinn realistisch ist, ob es nicht realistisch ist. Und das weiß leider irgendwie keiner. Und wenn man mit sich selbst im Reim ist und irgendwie wissen will, wie läuft denn eigentlich mein Business? Ist es gut? Ist es schlecht? Es reicht nicht immer nur aufs Konto zu gucken. Natürlich ist das ein guter Anhaltspunkt.
Ah ja, 100%, klar.
Genau. Aber ganz oft ist es dann so, dann nimmst du dir halt irgendwie privat Geld raus, hast eine schöne Privateinnahme, dein Buchhalter bucht das, 20.000 Euro Privatentnahme, kaufst dir damit ein schönes Auto. Wo ist das Auto? Ist das in Betrieb? Ist das nicht in Betrieb? Wieso ist es nicht in Betrieb? Was ist damit passiert? Und manchmal kommen die ersten Tankrechnungen reingeflattert, wo ich mir denke, okay.
Kein Auto, aber Tankrechnung.
Genau. Wie hängt das zusammen? Wahrscheinlich hat er sich ein Auto gekauft. Da frage ich doch mal nach. Und dann rufe ich den an, hey, ich habe jetzt irgendwie Tankrechnung gekriegt, du hast aber gar kein Auto im Betriebsvermögen, wie kann das sein? Ja, ich habe doch eins gekauft. Tja, wann denn? Da habe ich dir die Rechnung nicht eingereicht? Nee, hast du nicht. Und dann pendelt sich das irgendwie ein und dann denke ich mir, okay, kein Wunder, dass auf dem Konto nur 20.000 sind. Du hast aber dann einen Gewinn von 100.000 gefahren und musst jetzt 30.000 Steuern zahlen. Das passt alles nicht zueinander. Wieso? Ja, weil du ein Auto gekauft hast, was aber nicht steuerlich integriert worden ist. Ist halt blöd. Kann man natürlich alles retten. Ja, also spätestens im Jahresabschluss kommt sowas immer. Aber ich finde, der Jahresabschluss ist schon zu spät.
Ja, viel zu spät. Viel zu spät. Selbst wenn am 1. Januar ist, ist es schon wieder zu spät. Also krass genommen. Ich finde, die Steuerbranche, nennen wir sie mal so, ist ja total vergangenheitsorientiert. Und ich kenne ja im Grunde auch niemanden, also außer dich jetzt, der sich mit der Zukunft auseinandersetzt. Alle Steuerberater, die wir hatten, alle waren Meister da drin zu sagen, oh, die BWA, da habe ich hier gesehen, da habe ich meinen Vergleich, wann war das Beste? Ihr Wareneinsatz ist 3% besser als der da und da. Damals noch zu Kaffeezeiten. Ja, natürlich, wir haben alles selber gemacht, dass der Wareneinsatz besser ist, ist klar. Aber Corinna hat morgens um 7 angefangen zu arbeiten und hat abends um 9 oder 10 Uhr aufgehört. Ist klar, ist ein besseren Bahneinsatz, aber ist halt auf Dauer auch scheiße, ne, wenn du das 7 Tage die Woche machst. Und kaum einer setzt sich damit auseinander, was ist denn in der Zukunft? Weil was ist jetzt mit Körperschaftssteuer? Wir werden uns irgendwann damit auseinandersetzen dürfen, hoffentlich, dass wir wieder Körperschaftssteuer zahlen, weil wir halt unsere Verlustvorträge abgearbeitet haben. Das sind ja dann auch solche Sachen, da denkst du vielleicht erstmal primär gar nicht dran, bis du dann sagst, du, pass mal auf, wenn du noch so ein Jahr hast, denk dran, müssen wir ein bisschen Vorsorge treffen. Nicht, dass plötzlich nach einem Jahr auf einmal da ein hoher fünfstelliger Betrag da plötzlich angerauscht kommt. Naja, hoher wird er nicht sein, aber fünfstellig schon. Weißt du, so dass die waren alle immer Meister zu sagen, ja, wir haben das analysiert und so weiter, aber keiner war mal irgendwie oder hat sich nur annähernd getraut, einen Blick irgendwie in die Zukunft zu werfen. Niemand. Ne, von wegen, okay, was macht das denn jetzt? Mehrwertsteuersenkung, Gastro, wenn das kommt. So, wie viel macht das aus? Was macht jetzt die höheren Personalkosten aus? Wie wird sich so die gesamte Kostenstruktur irgendwie verlagern? Und ich finde so, also mindestens die Hälfte meiner Zeit, wenn ich mich mit betriebswirtschaftlichen Dingen auseinandersetzen muss, muss für die Zukunft sein. Weil wenn ich in der Zukunft plane oder ich plane für die Zukunft, in dem Monat mache ich das, in dem Monat das und das und ich erreiche das, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich ein gutes Feeling habe für meinen Laden. Bin ich besser, dann kann ich mir sicher sein, dass ich ein gutes Feeling habe und einen gewissen Risikoaspekt mit drin habe. Erreiche ich es aber deutlich nicht, dann weiß ich, dass ich mich noch mehr mit meinen Zahlen auseinandersetzen muss.
Richtig, genau so ist es. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff. Vorauszahlungschecks bietet ein guter Steuerberater mit an. Ich kenne hier einen Umkreis von Westerstede aus, wo ich sitze, Umkreis 30 Kilometer, kenne ich 2, die das mit anbieten.
Habe ich nie erlebt, nie.
Ja, und sowas muss man eigentlich machen. Also man macht die Buchhaltung Januar bis Juni oder Januar bis März. Also wenn man sehr akribisch dabei ist, dann macht man das auf Quartalsebene. Ich mache das auf Halbjahresebene, wobei es auch mal abhängig. Also ich gucke ja sowieso mal auf die Zahlen. Wenn ich merke, hey, du hast ja im Januar einen Gewinn von 10 und im Februar hast du einen Gewinn von 90, was ist los? Und das heißt, ja, ich habe einen riesen Auftrag gekriegt, dann sage ich sofort, ja, dann passt deine Vorauszahlung an. Und dann gehe ich natürlich bei, nehme den Januar, Februar des vorhandenen Jahres, die Werte sind ja fest, ne, steht schon, und berechne einfach, entweder sagt mir der Mandant, hey, ich habe einen riesen Auftrag, der ist jetzt kontinuierlich da, bitte berechnen anhand des Februars. Oder er sagt mir, hey, das war jetzt eine Ausnahme, der Rest müsste so laufen wie immer. Dann nehme ich mir aus dem letzten Jahr, den März bis Dezember, und rechne einmal hoch.
Ja.
Und dann sehe ich schon, was ist ungefähr der Gewinn. Versuche das ich kalkuliere das dann praktisch ein, gebe das mal vorläufig in eine Steuererklärung, gucke, wie viel kommt da denn an Steuerlast raus. Und dann sieht man das ja schon. Komme ich quartalsweise damit meine jetzig gezahlten Summe hin oder nicht? Und dann, je nachdem, was das Ergebnis ist, sage ich manchmal dann auch ganz stumpf, hey, du zahlst zu viel Vorauszahlung, weil dein Gewinn ist wahrscheinlich niedriger, oder du zahlst zu wenig, wir sollten jetzt anpassen, damit du später keine Probleme hast. Oder jetzt die ganz neue Variante, die jeder viel geiler findet, pass sie nicht an, auch wenn du eine Steuernachzahlung hast, leg das Geld schön in dein Tagesgeldkonto und nimm noch die Zinsen mit. Das finden alle total geil. Dann heißt es, ja, stimmt, wieso eigentlich nicht?
Ist auch gut. Habe ich auch gemacht. Also du hast mir den gleichen Tipp ja gegeben. Ich habe gesagt, ja Mensch, logisch, ist ja gut. Das Blöde ist, dass ich es nie auf dem Tagesgeld liegen lassen kann, weil das ist ein Tagesgeld im Prinzip es ist eine Bank, wo man im Grunde drüber handelt. Also handelt, man tradet, so. Ja, da wird es gut verzinst auf dem Tagesgeld, aber ich krieg's halt nicht übers Herz, es da drauf zu lassen, sondern handel halt dann. Also im Prinzip handel ich mit dem, was ich eigentlich an Vorauszahlung haben muss. Das ist nicht gut, das sollte man nicht machen, weil das Risiko ist dafür zu groß.
Das ist richtig.
Aber es macht auch trotzdem gerade Spaß, ins Aktienportfolio zu gucken, weil es sich gut entwickelt. Aber es sollte man bitte nicht nachmachen.
Genau. Und auch da gibt es ja Alternativen. Wenn man so wie gesagt weiß, ich habe schon ein Aktienportfolio und ich habe jetzt auf einmal 20 Riesen drauf, ich werde das sowieso verhandeln, ja, dann geh nicht da rein, sondern nimm ein anderes. Es gibt teilweise Angebote, wo man in den ersten 6 Monaten 3% mitnehmen kann. Und wir reden nicht über Steuervorauszahlung. Also da planen wir ja sowieso maximal bis spätestens 12 Monate musst du das Geld ans Finanzamt zahlen. Und da hast du eine Aktion, wo du in den ersten 6 Monaten 3% kriegst, natürlich auch super geil.
Genau, genau. Aber es ist besser, du kriegst dafür selber ein bisschen als das Finanzamt. Weil das verzinst ja dein Geld nicht.
Richtig.
So, aber andersrum musst du es. Egal, anderes, genau, das ist ein anderes Thema. Eddie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, gerade auch für den Einblick. Ich denke, das ist ein sehr, also es ist ein cooler Ansatz, den du da hast. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere an der Stelle hier hellhörig geworden ist oder hellhörig wird. Und ja, so in 3 Wochen wirst du Papa, dann beginnt ein neues Kapitel.
Genau.
Weißt du oder willst du es verraten, Männchen oder Weibchen?
Ich krieg kleines Mädchen.
Okay, also ja, ich
überlege. Ich würde es viel schlafen, so wie meine Frau. Als sie ein Kind war, hat sie auch sehr viel geschlafen, das ist dann ein bisschen entspannt, weil gerade beim ersten Kind weiß man noch nicht so recht, was man tun muss, wie es sein wird. Da hoffe ich, dass es ein bisschen ruhiger sein wird, damit ich mich gut damit einleben kann. Aber Hauptsache gesund, ne? Das ist ja das Wichtigste. Dann bin ich schon sehr zufrieden.
Als unser Klein war, hat mal ein Nachbar zu mir gesagt, der schon längst damit durch war mit dem Thema. Er hat dann gesagt, Thorsten, es wird nicht besser, es wird nur anders. Und jetzt ist unser 18. Ich kann das total unterschreiben und kann nur den Tipp geben, auf jeden Fall genieße jede Zeit, die du hast. Und das, was ich vorhin gesagt habe, deine Tochter wird dir schon vorgeben, wann du arbeitest und wann nicht. Nämlich, wenn sie schläft, wirst du arbeiten. Und wenn sie nicht schläft, wirst du vermutlich nicht so viel arbeiten. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Schön, dass du diese spontane Folge mitgemacht hast.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Und so, an alle da draußen, so Steuerthemen sind nicht langweilig. Ich glaube, es war kein langweiliger Podcast. Der war gut. Und ja, bleibt uns wohlgesonnen. Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von GastroCast. All in, no fear, Geschichten echter Macher. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns eine Bewertung da. Folge dem Podcast und teile ihn mit anderen Machern da draußen. Bleib mutig, bleib dran und denk dran, Erfolg ist eine Entscheidung. Bis zur nächsten Folge.